Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt stehen heute schwerwiegende Erfahrungen, die sich in Kindheit und Jugend ereignen können und ein Leben lang psychische Beeinträchtigungen und Lebensqualitätsverlust bedeuten können. Aber auch ein solches Trauma in späteren Lebensjahren zu erfahren, das kann eine einschneidende Wirkung haben, die ebenfalls erheblich und folgenreich ist. Die Liste von traumatisch wirksamen Gewalterfahrungen ist lang, aber unbestritten ist sexueller Missbrauch als Trauma besonders intensiv und nachhaltig. Dabei manchmal unterschwellig, ja unbewusst, das viel spätere Leben beeinflussen, wie ein unbekannt und unerkannt wirkendes, schleichendes Gift auf das Leben der Opfer einwirkend. Im Mittelpunkt heute steht also als Schwerpunktthema Traumatisierung sexueller Missbrauch. Jetzt möchte ich Ihnen die Expertin zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Sie kommt von der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Dr. Regina Steil ist dort die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Psychotherapie und sie war schon einige Male auch zu Fragen von Trauma und Gewalterfahrung bei uns hier als Expertin zum Schwerpunktthema. Herzlich willkommen, Frau Dr. Steil.
Guten Tag, Herr Flotho.
Im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen sind ja mehrere Begriffe verwendet. Es gibt den sexuellen Missbrauch, es gibt aber auch sexuelle Gewalt, um nur zwei zu nennen. Wird darunter Gleiches oder Ähnliches verstanden oder muss man da nochmal unterscheiden?
Also viele feministisch geprägte Kolleginnen und Kollegen sagen, ihnen ist es wichtig, dass man sexualisierte Gewalt sagt. Mhm. Ich würde sagen, das ist der Oberbegriff und der gilt natürlich auch für Erfahrungen von gegen die sexuelle Selbstbestimmung im Erwachsenenalter. Sexueller Missbrauch bezieht sich tatsächlich eher auf ungewollte sexuelle Handlungen, die man vor dem 18. Lebensjahr erlebt.
Also das ist auch nochmal durch das Alter mit bestimmt dann in der Definition.
Genau, es gibt noch ein Pendant dazu, der sogenannte physische Missbrauch, der sich hinter dem man fasst, zum Beispiel geschlagen zu werden als Kind oder Jugendlicher.
Was mir begegnet ist, ist auch doch der Wunsch, da sehr nach den Motiven zu gucken, also dass sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt sehr viel mit Machtausübung zu tun hat. Ist das auch Ihr Eindruck, Ihre Erfahrung, abgesehen jetzt mal von Definitionen?
Ja, also wir wissen, dass es bei den Täter und Täterinnen so zwei Gruppen gibt. Es gibt eine kleinere Gruppe von Tätern, die tatsächlich pädophile Neigungen haben. Es gibt aber auch viele Täter, die sich sexuelle Interaktionen wünschen und dafür keine anderen Partner zur Verfügung haben und die zwar nicht pädophil sind, aber dennoch eben diese Grenze überschreiten und Gewalt gegen meistens jüngere oder schwächere Personen ausüben. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass bei circa der Hälfte der Opfer von sexuellem Missbrauch die Täter andere Jugendliche waren. Man hat immer das Bild von Erwachsenen, aber tatsächlich ist es so, dass eine große Gruppe der Täter im Jugendalter ist.
Ist das nochmal bedeutsam für die Qualität des Traumas, die das Opfer erleidet? Hat das noch eine Bedeutung? Weil es ja aus einer Peer Group möglicherweise kommt, also aus einer Gruppe von Gleichaltrigen oder Mitaufwachsenden.
Wir haben tatsächlich jetzt in einer Studie Befunde, wo die Folgen der Gewalterfahrung durch jugendliche Täter sogar stärker sind als die durch erwachsene Täter. Wir haben noch nicht so genau verstanden, was die Gründe dafür sind und es braucht noch mehr Forschung, glaube ich, dazu.
Wie ist es in der Literatur, findet sich dann mit Jugendlichen, Gleichaltrigen beziehungsweise Peer Group auch dann immer noch der Hinweis oder aus der Familie, also wo dann Geschwister auch mit eine Rolle spielen? Ist das auch häufiger vorkommt?
Es gibt Täter, die zum Beispiel Brüder, Stiefbrüder sind.
Tatsächlich. Da ist die Frage, die heute häufiger in der Literatur auch gestellt wird, ist, wie viele dieser Taten betrifft Mädchen, wie viele betrifft Jungs?
Also bevölkerungsrepräsentative Daten aus Deutschland zeigen, dass circa so ungefähr 0,6% der Männer sexuellen Missbrauch erlebt haben und so circa 1,2% der befragten Frauen. In Wahrheit könnte die Häufigkeit noch etwas größer sein, weil man das durch Interviews erhoben hat und nicht immer jeder gerne an solchen Interviews teilnimmt. Aber es zeigt sich schon, Frauen, Mädchen sind also mindestens doppelt so häufig betroffen. Auf der anderen Seite ist es so, dass zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit Kriminalstatistiken, die Zahl der Opfer, die männlich sind, anscheinend sehr stark unterschätzt wird.
Und was die Täter selbst angeht, auch da sind ja nicht nur Männer Täter, sondern auch Frauen. Da gibt es auch Prozentzahlen, die in letzter Zeit genannt werden.
Richtig. Das ist immer schwierig, hier feste Zahlen zu nennen, weil viele Taten natürlich im Dunkelfeld sind. Also die größte Gruppe der Täter ist männlich, aber es gibt eine Gruppe, die weiblich ist. Unser Eindruck ist, dass wenn man Opfer von weiblichem sexuellem Missbrauch gewesen ist, sich die Betroffenen, seien es jugendliche Männer oder jugendliche Frauen, seltener an jemanden wenden und Hilfe suchen, weil es anscheinend schwieriger ist, das auch als sexualisierte Gewalt zu begreifen.
Worin besteht genau die traumatische Erfahrung jetzt aus Ihrem Alltag gefragt, die langzeitschädigend wirken kann? In den 80er Jahren gab es mal in Psychotherapie und Psychiatrie die Vorstellung, wenn es ein einmaliges Ereignis ist, dann ist die traumatische Kraft nicht so stark zu bewerten. Hat sich das relativiert?
Das hat sich relativiert. Auch ein einziges Ereignis kann, wenn es bestimmte Merkmale hat, ganz langwierige, schwerwiegende Folgen haben. Wir wissen, dass es schon einen Zusammenhang gibt zwischen der Häufigkeit, mit der man diese Erfahrungen machen musste. Also je häufiger, regelmäßiger man sexualisierte Gewalt erleben musste früh im Leben, umso schwerwiegender sind die Folgen. Also wir wissen aus den Verläufen, im Schnitt sind die Opfer 7 Jahre alt, wenn die Gewalterfahrungen beginnen. Im Schnitt können sich Opfer mit circa 14 Jahren befreien aus solchen Situationen, auch wenn sie länger andauern, weil sie dann in der Lage sind zu drohen. Ich gehe zur Polizei, ich hole mir Hilfe. Und für manche Betroffene bedeutet das aber, dass wirklich über viele Jahre hinweg sie immer und immer wieder schrecklichste Erfahrungen machen müssen. Es ist schon so, wenn man eine chronische Traumatisierung dieser Art erlebt, sind die Folgen stärker und mit der nächsten Fassung der Störungskriterien in der ICD wird es auch eine eigene Diagnose wird es auch eine eigene neue Diagnose geben, die nennt sich komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und die versucht in besonderer Weise die schwereren Folgen von diesen chronischen Gewalterfahrungen zu fassen und klassifizierbar zu machen und versucht auch einen stärkeren Fokus in Diagnostik und Behandlung auf diese chronischen Formen von Traumatisierung, von schweren Gewalterfahrungen zu legen.
Medizin und Psychologie wird ja doch immer noch versucht, wenigstens wissenschaftlich zu verstehen, worin auf diesen Fall, auf diese Situation bezogen, die ganz besondere Spitze der traumatischen Erfahrung, die Qualität dort besteht. Was Sie beschreiben, deuten Sie ja schon an mit den Wiederholungen, ist das ja ein Konglomerat von unglaublichen Erfahrungen. Begegnet Ihnen aber trotzdem eine Erfahrung immer wieder, die ganz besonders schwierig auch zu bearbeiten ist? Also ist es der Schmerz, also der physische Schmerz, ist es die Worte fehlen, aber der Verrat durch die Quälerei durch einen Menschen, der eigentlich in einer anderen Beziehung zunächst erschienen ist. Können Sie da etwas fassen?
Ja, also das, was die Betroffenen sehr intensiv beschäftigt, ist, wenn sie Opfer von Gewalt in der eigenen Familie zum Beispiel geworden sind, durch einen Familienangehörigen, dann wachsen sie auf in dem Gefühl, ich bin nirgendwo sicher, ich bin nirgendwo geschützt, ich kann eigentlich niemanden trauen. Und wir erleben bei den erwachsenen Patienten oft auch eine ganz große Traurigkeit um dieses Rauben einer unbeschwerten Kindheit, was damit stattfindet. Besonders schwierig ist oft auch die Erfahrung oder das Gefühl, dass man selber beschmutzt ist. Also viele Betroffene fühlen sich quasi besudelt, beschmutzt und damit auch wertlos. Also haben das Gefühl, sie stehen außerhalb der menschlichen Gemeinschaft mit dieser Erfahrung. Ich habe den Eindruck, dass was am meisten Schäden verursacht, ist das, was es mit dem Selbstwert des jungen Menschen macht. Also es ist eine ganz schlimme Schädigung des eigenen Selbstbildes, des eigenen Selbstwertes, die, wenn man nicht eine gute Behandlung, die wirksam ist, findet, ganz langfristige Folgen hat. Wir wissen heute auch, dass Opfer von sexuellem Missbrauch sehr viel höhere Risiken haben, körperlich schwer krank zu werden. Also es beginnt eine Phase des chronischen Belastetseins durch diese Erinnerung, durch dieses Bewusstsein, die auch zu höheren Raten bei Krebserkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, bei kardiovaskulären Erkrankungen führt. Das ist ganz, ganz erstaunlich.
Das, was an Verbindung zwischen Neuropsychoimmunsystem und Auswirkungen auf Organsysteme eben auch von anderen Disziplinen her ja diskutiert wird. Man unterscheidet bei den Taten ja heute zwischen sogenannten Hands-on- und Hands-off-Taten, wenn Sie das vielleicht erläutern mögen. Und haben die eine unterschiedliche traumatische Qualität oder ist das fast egal?
Richtig. Also ganz wichtig ist zu beachten, auch wenn der Jugendliche oder das Kind nicht vom Täter berührt oder angefasst wurde, kann das trotzdem den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs erfüllen und sehr schädigende Wirkung haben. Es kann zum Beispiel sein, dass der Täter vor dem Kind onaniert, vor dem Kind sexuelle Handlungen an sich vornimmt, das Kind ohne es zu berühren dazu bringt, sexuelle Handlungen an sich selber vorzunehmen. Und das Erschreckende ist, dass wir heute ja wissen, dass über soziale Medien, das sogar geschehen kann, ohne dass es eine direkte Begegnung zwischen dem Täter und dem Opfer gibt. Wir wissen, dass Taten, die tatsächlich mit Penetration, also mit dem Eindringen in den Körper des Kindes verbunden waren, vaginal oder auch anal oder oral, dass die schwerere Folgen haben als Taten, in denen es nicht zur Berührung kommt im Schnitt. Aber dennoch kann im individuellen Fall ein Opfer einer solchen Tat, wo es nicht zu einer Berührung gekommen ist, auch extrem leiden unter den Folgen.
Also unglaubliches Leid haben wir jetzt schon thematisiert. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte der Ausdruck ist gerechtfertigt, spektakuläres, aber leider durchaus alltägliches Beispiel fortgesetzten Missbrauchs durch die nächste Bezugsperson kennenlernen, das Opfer nämlich kennenlernen.
Ja, momentan geht es mir gut. Ich bin hier, weil ich eine Therapie mache, weil ich einen sexuellen Missbrauch im Kindesalter erleben musste. Weil mein Stiefvater hat mich halt missbraucht damals.
Wie alt warst du damals?
4, als es anfing. Und es ging dann, bis ich fast 16 war.
Vielleicht kannst du auch erzählen, was du gefühlt hast.
Was habe ich damals gefühlt? Das ist schwierig. Also auf der einen Seite war es Trauer und Enttäuschung, weil es ja mein Vater für mich gewesen. Und dann macht er sowas und ich habe mich halt nicht beschützt gefühlt damals dadurch. Und es war halt so ein bisschen merkwürdig.
Hat sich das im Laufe der Zeit geändert, das Gefühl?
Nee.
Hast du das für dich behalten oder hast du anderen davon erzählt?
Also ich habe es ganz lange für mich behalten und irgendwann bin ich halt, weil ich ja jetzt in der Wohngruppe bin, zu meinem Betreuer hingegangen und habe das dann erzählt, dass das passiert ist. Und dann haben wir erstmal nichts gemacht. Ich wollte ihn auch nicht anzeigen oder so. Erstmal. Aber dann habe ich es voll durchgezogen und habe ihn dann angezeigt und ja.
Dann hat es, denke ich mal, wahrscheinlich auch einen Prozess gegeben.
Ja, den Prozess, den habe ich auch voll durchgezogen und ja, jetzt sitzt er im Gefängnis und ich bin glücklich.
Kannst du dir erklären, warum das so lange gedauert hat, dass du das jemandem gesagt hast?
Ja, weil es war halt nicht normal und es ist mir auch peinlich gewesen, das so zu erzählen, weil ist halt eine intime Sache und das sagt man nicht einfach so dann.
Wie hat sich das auf dein Leben auch ausgewirkt? Also auch nichts zu sagen, ne? Damals, als du klein warst und später?
Ich war halt sehr schüchtern und ich konnte mich nicht selber so wirklich wehren und ich hatte immer Angst, denn wenn ich was sage, dass dann irgendwas passiert oder so.
Was hattest du denn gedacht, was hätte passieren können, wenn du es jemandem sagst?
Ja, dass wir halt früher weg von meinen Eltern kommen und dass die ganze Familie dann kaputt geht und so.
Hat dein Stiefvater das mit deiner Schwester auch gemacht?
Ja.
Habt ihr beide zusammen darüber geredet, also du und deine Schwester?
Zum Anfang, also als es dann an die Anzeige ging, dann schon, aber eigentlich vorher nie so richtig, weil wir mussten streckenweise auch Dinger zusammen machen und so und da wollten wir nicht drüber reden miteinander.
Wie war das mit deiner Mutter? Weil ich meine, das ist ja deine Mutter, dann denkt man ja eigentlich, ja, das könnte jemand sein, mit dem man reden kann.
Ich habe immer gesagt, da ist was, der macht sowas mit uns und der hat auch so Filme und sowas von Kinderpornos gehabt und ich habe sie immer gezeigt, wo die ganzen Sachen sind. Sie hat es nur kaputt gemacht und mehr nicht. Nichts gemacht dagegen, ihn nicht angezeigt oder so. Gar nichts.
Wie hat sich das Verhältnis zu deiner Mutter geändert?
Ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Ich akzeptiere jetzt, dass meine Mutter meine Mutter ist, aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich eine andere Mutter.
Wovon träumst du? Was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich will halt eine eigene glückliche Familie haben und ich will, dass es meinen Kindern später mal besser geht. Und ich will halt arbeiten gehen und ich will alles erreichen, was ich mir vorgenommen habe.
Würden Sie dieses furchtbare Drama als bearbeitbar oder vielleicht schon sogar bearbeitet vom Opfer betrachten, Frau Dr. Stahl?
Also ich glaube alleine schon, dass die junge Frau in der Lage ist, auf diese Art und Weise über das zu sprechen, was sie erlebt hat. Ich glaube, dass es viele Jahre dafür im Grunde ja keine Worte gab. Und jetzt ist die Möglichkeit da, sich auszudrücken, darüber zu sprechen, was passiert ist. Und daraus schließe ich, dass sie schon wirklich einen weiten Weg gekommen ist. Wir wissen heute, wir haben wunderbare Möglichkeiten, um die Folgen von sexuellem Missbrauch zu behandeln. Wirklich sehr, sehr wirksame Therapieverfahren für verschiedene Altersgruppen. Es gibt wunderbare Therapieformen, die schon im Kindes- und Jugendalter zur Anwendung kommen können. Wir haben für erwachsene Patientinnen und Patienten eine große Auswahl an unterschiedlichen Interventionen. Manche sind auch speziell zugeschnitten auf die Folgen von sexuellem Missbrauch.
Traumatisierung, sexueller Missbrauch, das ist unser heutiges Schwerpunktthema und Ihre Fragen gesichtet und jetzt ins Studio auch wieder mitgebracht, hat sie unsere Expertin heute hier im Studio, nämlich Frau Dr. Regina Steil von der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sie ist dort die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Psychotherapie. Und eine Frage kommt nochmal, nämlich zur Definition von sexuellem Missbrauch, die mögen Sie bitte gerne noch einmal geben. Und aber auch die konkrete Nachfrage auch damit verbunden, hat vom Onkel zur Begrüßung immer einen Zungenkuss aufgezwängt bekommen. Zählt dies bereits als Missbrauch und wie kann man ein solches Thema in der Familie ansprechen?
Ja, also als sexuellen Missbrauch definieren wir jede sexuelle Handlung an oder vor Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren durch Erwachsene oder andere Jugendliche, die gegen den Willen des Kindes oder Jugendlichen vorgenommen wird oder für die der Betroffene aufgrund seines Entwicklungsstandes und des Machtgefälles kein Einverständnis geben kann. Und was geschildert wurde, ein aufgedrängter Zungenkuss, also ein Zungenkuss, der nicht gewollt wird. Ein Zungenkuss ist eine sexuelle Handlung an einem Kind, dass dieses nicht will, dass sein Einverständnis damit nicht ausdrückt. Von daher würde es unter die Definition fallen. Es wäre bestimmt sozusagen nicht die schwerste Form der sexualisierten Gewalterfahrung, aber dennoch erfüllt es diese Kriterien. Und es gab die Frage dazu, wie kann man das in der Familie ansprechen? Es wäre gut, das Kind würde in die Lage kommen, schon direkt in der Situation zu sagen, ich möchte das nicht. Heute wird in vielen Kindergärten und Schulen versucht, Präventionsarbeit zu betreiben, indem den Kindern klargemacht wird, ihr selber bestimmt über euren Körper. Ihr dürft Nein sagen, wenn euch jemand auf eine Art und Weise anfasst oder berührt, die sich nicht gut anfühlt, die ihr nicht haben möchtet. Es ist aber schwer, das vor anderen Menschen zu machen. Und das Beste wäre, mit der Mutter, mit dem Vater zu sprechen und ganz klar zu sagen, ich will das nicht.
Wir haben eine Hörerin jetzt am Telefon. Es könnte vielleicht sogar ein bisschen knapp werden mit Blick auf die Uhr, aber dann setzen wir das im dritten Teil der Sendung auch fort. Wir bleiben heute mal ganz anonym bei unseren Hörerinnen und Hörern. Also eine Hörerin ist jetzt am Funk. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag in die Runde. Danke, dass Sie sich dieses Themas annehmen. Und ich habe eine Frage dazu. Ich selbst habe ja eine komplexe Traumafolgestörung aufgrund jahrelangen Missbrauchs und auch körperlicher Gewalt. Meine Frage ist jetzt einfach nur, wie sehen eigentlich eigentlich möchte ich ja gar nicht Heilungschancen sagen, weil ganz wird man wahrscheinlich nie mehr. Aber gibt es eine Chance auf ein einigermaßen normales Leben ohne Ängste, Albträume, all das, was dazugehört?
Also da sind die Ergebnisse der Psychotherapieforschung wirklich sehr ermutigend. Erstmal kann man ganz klar sagen, dazu sind auch aktuell neue Leitlinien zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung und auch der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung gerade erschienen. Die Behandlung der Wahl ist eine Psychotherapie. Und wenn man jetzt sich die Frage stellt, wie viel Prozent der Patienten sind nach einer Psychotherapie, die bei so schweren Gewalterfahrungen in der Regel bestimmt mindestens ein Jahr, vielleicht sogar auch länger dauert, wenn sie ambulant durchgeführt wird, gesund, dann zeigen zum Beispiel aktuelle Forschungsergebnisse aus unserer Arbeitsgruppe, dass wir also 50-60% der Patientinnen tatsächlich heilen können und dass ein noch größerer Prozentsatz eine sehr gute Besserung erfährt.
Da sind bestimmt auch Nachfragen von anderen Hörerinnen und Hörern zu dieser Auskunft. Was für eine Form von Psychotherapie ist es? Eine Gesprächstherapie, die eben fundiert, tiefenpsychologisch orientiert ist? Und wie lange danach hat man die Patientinnen und Patienten untersucht? Weil Sie von Heilung gesprochen haben.
Ja, also in dieser Studie, auf die ich mich jetzt beziehe, da waren die Patienten im Schnitt so ungefähr 7-8 Jahre alt, als der Missbrauch begann, und im Schnitt ungefähr 37 Jahre, als die Therapie begann. Man sieht also, da liegen Dekaden dazwischen. Und die Patienten haben auch viel gelitten in der Zwischenzeit, aber dennoch können wir diese Heilungschancen und noch viel größere Besserungschancen erreichen. Die Patientin eben sprach von Albträumen, von Ängsten. Die können wir wirklich sehr, sehr gut behandeln. Ich glaube, die Betroffenen werden nie ein gänzlich unbelastetes Leben führen. Wir können, obwohl wir das wollen würden, die Erinnerung sozusagen nicht wegnehmen. Wir können nicht das Geschehene ungeschehen machen, aber wir können ein wirklich lebenswertes Leben ermöglichen. Und man muss bedenken, es gab jetzt gerade eine neue Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, wenn wir die Stressfolgen dieser Erfahrung effektiv lindern können, sinkt zum Beispiel das Risiko, einen Diabetes 2 zu entwickeln, um die Hälfte. Also genau diese Autoimmunerkrankungen zum Beispiel werden weniger. Wir verbessern die körperliche Situation auch
also
der Patientin.
Also Langzeiteffekte dieser schlimmen und auch ja in der Kindheit auch unter Umständen sehr langwierigen traumatischen Erfahrung. Unser Schwerpunktthema Traumatisierung sexueller Missbrauch, Frau Dr. Regina Steil vom Zentrum für Psychotherapie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, hat ihre Fragen gesichtet, auch mit ins Studio gebracht. Und es gibt also eine ganz grundsätzliche Frage, die in Verbindung mit ihrem eigenen Fall, ihrer eigenen Vorgeschichte eine Hörerin stellt, die als Kind über viele Jahre sexuell missbraucht worden ist. 3 von 5 Geschwistern, hat sie noch geschrieben, ist etwas Ähnliches widerfahren, im Elternhaus mit viel Gewalt aufgewachsen, auch in Dresden mehrfache Gewalttaten der Stasi erfahren. Hilfe zu bekommen ist schwierig. Sie hat sich da sehr drum bemüht und sie fragt ganz allgemein, wie bekommt man Hilfe? Und ich würde vielleicht noch für manche andere Hörerinnen und Hörer fragen, wie bekommt man die richtige, also für den Fall auch dann wirksame Hilfe?
Ja, es gibt ambulante und auch stationäre Behandlungsmöglichkeiten, die in Abhängigkeit von dem Schweregrad der Symptomatik dann angeboten werden können. Also Menschen, die zum Beispiel sich überhaupt nicht mehr arbeitsfähig fühlen, sich extrem belastet fühlen, da ist es manchmal auch ganz günstig, mit einer stationären Psychotherapie in einer darauf spezialisierten Klinik zu beginnen.
Wer weist denn ein, beziehungsweise wer sucht denn eine solche Klinik, die dafür in Betracht kommt, aus?
Also der richtige Weg wäre, sich an ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten, Erwachsenenpsychotherapeuten zu wenden oder auch an einen Psychiater im ersten Kontakt, weil die oft recht gute Kenntnis haben über die Spezialisierung von Kliniken in der Nähe oder auch
und
im weiteren
Feld. Sollte
dann
diese Dringlichkeit und diesen Notfall oder diese Hilflosigkeit auch deutlich machen, sodass also ein sehr schneller Termin auch da zustande kommt.
Genau. Bei den psychologischen Psychotherapeuten hat sich etwas verändert. Die sind jetzt verpflichtet, auch regelmäßig sogenannte Sprechstunden anzubieten. Ja. Also gerade für akute Anliegen auch eine Möglichkeit zu schaffen, die Patienten zu sehen, zu einer Einschätzung zu kommen. Die Psychotherapeuten haben jetzt die Möglichkeit, auch sogenannte Akuttherapien relativ schnell anzubieten, ohne eine lange Wartezeit und ohne großen formalen Aufwand.
Da tut sich also etwas jetzt.
Da hat sich etwas getan, genau. Man kann bei entsprechenden wissenschaftlichen Fachgesellschaften auch nach Behandlern und Behandlerinnen suchen, die in der Region eine Spezialisierung haben, die sich
Welche
besonders
Fachgesellschaft
fortgebildet
ist das zum Beispiel, wenn man im Internet guckt?
Genau.
Geben Sie eine?
Das ist zum Beispiel die Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie, DEGPT. Da gibt man ein, www.degpt.de. Da gibt es so einen Button für Patienten und da kann man nach Postleitzahl, nach Stadt, also Behandler suchen, die sich spezialisiert haben.
Jetzt ist ein Hörer am Telefon. Nein, jetzt die Reihenfolge ist geändert. Ich muss es richtig interpretieren. Eine Hörerin.
Ich bin, wenn ich das bin, dann bin ich am
Genau. Ja, schönen guten Tag. Ja,
guten Tag.
Hallo.
Hallo. Ich bin 43 Jahre alt selbst. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 7, ist ein fröhliches, offenes Mädchen, das sie auch bleiben soll. Aber ich frage mich schon manchmal, wie ich sie bei aller Offenheit und aller Neugierde, mit der sie durchs Leben geht, trotzdem schützen kann vor sexuellen Übergriffen, die sie selbst vielleicht noch gar nicht einordnen kann, wenn sowas passiert in ihrem Alter, beziehungsweise wenn so etwas passiert, wie äußert sie das? Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich ihr dann beispringen als Mutter oder auch als andere enge Angehörige, Vater, Großeltern, Freunde der Familie? Das ist eine Frage, die mich sehr, sehr umtreibt.
Ja, also ich glaube allein schon, dass Sie darüber nachdenken, zeigt, dass Sie eine sehr fürsorgliche Mutter für Ihre kleine Tochter sind.
Ja.
Merken, dass bei Kindern was Schwerwiegendes vorgefallen ist, kann man sehr gut, wenn es zum Beispiel zu Entwicklungsrückschritten kommt. Wenn also ein Kind, was vorher bestimmte Fertigkeiten schon hatte, diese verliert, sowas wie zum Beispiel das Kind fängt an einzunässen oder einzukoten, kann nicht mehr alleine einschlafen, möchte auf einmal nicht mehr alleine zum Beispiel den Schulweg bewältigen, wenn es das vorher schon konnte. Das könnten so erste Anzeichen sein, wo man mit den Kindern im Gespräch bleiben sollte, nachfragen sollte. Kinder schützen kann man am besten, indem man ihnen eine glückliche Kindheit verschafft. Wir wissen, dass also Opfer von Missbrauch oft in unglücklichen Familien leben. Also und dann nicht nur da missbraucht werden, sondern wer in der Familie sehr unglücklich ist, der hat ein gewisses Risiko, sich verführen zu lassen von Menschen, die es genau darauf
anlegen. Nach einer
anlegen.
Besseren Situation zu suchen, darauf zu hoffen vielleicht?
Genau, oder einfach Aufmerksamkeit und Zuwendung irgendwo zu finden, für die das Kind dann auch sozusagen bezahlen soll durch sexuellen Kontakt. Also Kinder stark machen kann man durch durch offenes Reden, indem man immer wieder betont, es gibt nichts, wo du erlauben musst, dass jemand dich auf eine Art und Weise anfasst, wie du das nicht willst. Es gibt Konzepte in Kindergärten oder in Schulen. Man weiß, dass immer die Kinder am meisten gefährdet sind, die zum Beispiel nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, wenn man Stiefeltern hat, wenn man in Pflegeheimen wohnt. Also alle Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, haben rein statistisch gesehen ein höheres Risiko, auf die müsste man besonders sozusagen Acht geben. Ich glaube, die beste Prävention ist einfach, den Selbstwert des Kindes durch ganz viele Dinge zu stärken, dass das Kind eine gewisse Widerstandskraft hat, Nein zu sagen.
Da haben Sie schon im Grunde genommen ein Schwerpunktthema für eine weitere Sendung auch abgesteckt. Danke aber an die Hörerin. Jetzt ist ein Hörer am Telefon. Schönen guten Tag.
Einen recht schönen guten Tag, wenn Sie mich meinen.
Ja, wir bleiben heute anonym. Ja, genau. Danke.
Das ist sehr nett. Ja, recht vielen Dank. Ja, ich hatte das Problem vorhin schon am Telefon geschildert, aber jetzt nochmal. Ich bin mit einer sehr jungen Frau bekannt, die vor über 2 Jahren befreit worden ist. Sie war in einer Gewaltbeziehung. Mhm. Sie ist dort sexuell missbraucht worden. Sie wurde gezwungen, ihren Körper zu verkaufen, um Drogen heranzuschaffen. Sie wurde geschlagen, sie wurde erniedrigt, eingesperrt. Mhm. Ich habe sie kennengelernt unmittelbar danach. Es ist irgendwann eine nähere Beziehung daraus geworden. Ich bin viel zu alt für sie. Und sie landet eigentlich jedes Mal bei mir, wenn sie völlig am Ende ist. Mhm. Ich kann schwer mit ihr umgehen. Sie hat, wie gesagt, mehrfach vergewaltigt worden. Sie hat vorher auch derartige Beziehungen gehabt. Das heißt Gewaltbeziehungen, in denen sie missbraucht worden ist, geschlagen in Form von Schlägen. Und sie scheint auch immer wieder auf solche Typen hereinzufallen und sie förmlich anzuziehen. Mhm. Meine Frage ist jetzt eigentlich, wie kann ich diese Frau, wenn sie zu mir kommt, ist sie völlig am Ende, sie ist am Boden, zerstört. Wie kann ich ihr helfen? Sie zeigt keinerlei Empathie, es sei denn, es handelt sich um Tiere oder Kinder. Mhm. Ansonsten kann sie sich absolut nicht in andere Menschen hineinversetzen. Mhm. Und ein anderes Mal wieder sieht man sie, dass sie auf den Bettler zugeht, Tränen ausbricht und dem mit aller Gewalt helfen möchte.
Mhm. Ja.
Ich weiß mir keinen Rat mehr, ich bin selbst am Ende.
Ja, was Sie schildern, ist etwas, was sehr häufig ist. Wir wissen, dass Menschen, die zum Beispiel in der Kindheit schon Gewalt erlebt haben, leider ein sehr hohes Risiko haben, auch später im Leben immer wieder erneut viktimisiert zu werden.
Immer wieder Opfer
zu werden, weil sie gar nicht gelernt haben, dass sie Zuwendung und Aufmerksamkeit ohne Gegenleistung bekommen, weil es ihnen vielleicht ganz normal vorkommt, wie schrecklich mit ihnen mit jemand umgegangen wird. Es besteht also ein absolutes Risiko, dass Opfer von Gewalt zum Beispiel sich Partner aussuchen, die sie demütigen, die sie schlagen, die sie erneut viktimisieren. Das wissen wir aus den statistischen Befunden. Diesen Teufelskreislauf durchbrechen kann man durch Behandlung und auch hier steht eigentlich wieder der Selbstwert der Person im Mittelpunkt. Wenn man den Selbstwert stärken kann, dann kann man auch erneute Gewalterfahrungen verhindern. Als Bekannter oder Freund ist es, glaube ich, sehr schwierig. Was man anbieten kann, ist Solidarität, ist darüber sprechen zu können, was passiert ist. Sie können aber auch hinweisen auf Hilfsmöglichkeiten. Also was wir noch nicht erwähnt haben, es gibt in allen deutschen Bundesländern im Zuge des Opferentschädigungsgesetzes sogenannte Opferschutzambulanzen. Die sind nochmal gesonderte Institutionen, wo man relativ schnell in der Regel einen Gesprächstermin und auch bis zu 15 Behandlungssitzungen bekommen kann. Das sind besonders geschulte Behandlerinnen und Behandler, die einem zum Beispiel auch helfen zu prüfen, ob man ein Recht hat auf eine sogenannte Opferrente. Also das hat dann auch immer solche Implikationen wie, ist das etwas, was dann auch von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt werden kann, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, tatsächlich eine eigenständige Rente zu beziehen, die dieses zum Opferwerden kompensieren soll. Und an diesen Opferentschädigungsambulanzen bündeln sich viele Personen mit einem immensen Wissen über Hilfs- und Behandlungsmöglichkeiten.
Wo und wie sind die zu finden?
Die sind im, wenn man also Ambulanz, Opferentschädigungsgesetz oder OEG-Ambulanz ins Internet für die eigene Stadt angibt, dann müsste man fündig werden. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich an die Landesverwaltungsämter zum Beispiel wenden. Die
Sozialämter müssten es auch wissen.
Sozialämter müssten es wissen. In der Regel wissen es sogar Polizisten. Also in der Regel bei uns in Frankfurt ist es so, dass die Polizisten die Streife gehen und auf Gewaltopfer treffen. Karten dabei haben mit den Opferentschädigungsambulanzen, die sie den Betroffenen sozusagen in die Hand geben. Und der Vorteil ist, dass es dort nicht so, in der Regel nicht so lange Wartezeiten gibt. Da gehört es zum Konzept, dass man also relativ schnell einen Ansprechpartner, eine Hilfe findet.
Genau. Danke an den Hörer mit guten Wünschen, vielleicht mit diesen Informationen auch dann sogar noch ein Stück weiter versorgt. Jetzt gibt es eine Hörerin noch am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja. Guten Tag.
Ja, dann bin ich jetzt auf Sendung.
Richtig.
Es geht darum, dass ich mit einer Bekannten oder einer Freundin geredet habe, deren über 80-jährige Stiefmutter erzählt hat, dass ihr damaliger auch Stiefvater eben nach dem Krieg, ich weiß nicht in welchem Alter, sie sexuell missbraucht hat. Und das natürlich für die ältere Dame sehr schwierig war, dass jetzt auch im Zuge der katholischen Kirche Missbrauchs oder bekannt werden erzählt hat und die selber sehr katholisch, sehr konservativ im Schwarzwald aufgewachsen ist. Und wir jetzt überlegt haben, wie kann man ihr helfen in dem Sinne, also jetzt, es geht gar nicht um Therapie, ich glaube, das wäre einfach ein Schritt zu weit, sondern welche Möglichkeiten, zum Beispiel Bücher, Filme, weil für die Frau das jetzt schon mal ein sehr großer Schritt war, das erzählt zu haben.
Ja, absolut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne viele Frauen im höheren Lebensalter, zum Beispiel auch welche, die noch im Rahmen von Handlungen am Ende des Zweiten Weltkrieges als sehr junge Frauen sehr schwer vergewaltigt und missbraucht worden sind und die ganz viele Jahre nie darüber geredet haben, mit überhaupt niemandem. Und manchmal gibt es dann so einen Anlass und die Betroffenen öffnen sich. Und erstmal wollte ich sagen, auch in diesem Alter ist Behandlung möglich. Psychotherapeuten haben auch die Möglichkeit, ins Haus zu kommen, wenn die Menschen nicht mehr so mobil sind. Die haben die Möglichkeit, auch in Pflegeeinrichtungen zu kommen. Es ist nicht so, dass man immer nur hinfahren muss, sondern Psychotherapeuten können auch Hausbesuche machen und abrechnen. Sie haben nach so niederschwelligeren Beratungsangeboten gefragt. Also jetzt ein spezielles Buch, was ich empfehlen könnte, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es gibt natürlich auch viele Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, wo es auch sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen gibt, wo die betroffene Bekannte sich zunächst mal hinwenden könnte. Aber ich würde eigentlich noch mal ermutigen, nicht davor zurückzuschrecken, auch in diesem Lebensalter jetzt Fachfrauen und Fachmänner für das Thema aufzusuchen, die ja auch ins Haus kommen könnten.
Danke für diese Frage und da die breitere Palette an Möglichkeiten auch, die dadurch genannt werden konnten. Ich würde gerne noch eine Frage reinnehmen, die uns da auch erreicht hat als E-Mail. Was bedeutet es für einen Partner von sexuell traumatisierten Menschen? Worauf muss man achten, ohne Hilfstherapeut zu werden und ohne Verzicht auf Lust auch in der Beziehung?
Ja, diese vielfältigen Folgen des Missbrauchs, die hohe Angstbereitschaft, die Albträume, die schrecklichen Erinnerungen, überschießende Gefühle, ein dauerhaftes chronisches Gefühl von Scham, die Überzeugung, schuld zu sein an dem, was passiert ist. Das haben ganz viele Opfer von Gewalterfahrung, dass sie eher denken, ich bin verantwortlich dafür, dass mein Vater mich missbraucht hat, statt sozusagen die Schuld dahin zu tun, wo sie eigentlich hingehört, nämlich zu dem Erwachsenen. Das begegnet auch den Partnerinnen und Partnern der Betroffenen immer wieder im Alltag und ist manchmal auch schwer auszuhalten. Ein Bereich, der oft sehr betroffen ist, ist der der Sexualität. Viele Gewaltopfer leiden auch unter sexuellen Funktionsstörungen, also vermeiden sexuelle Kontakte eher oder lassen sie quasi nur über sich ergehen, weil sie so stark erinnern an die gewaltvolle Situation. All das können wir in der Psychotherapie sehr gut behandeln. In der Psychotherapie beziehen wir in der Regel auch die Partnerin oder den Partner mit ein, wenn es um das Thema, wie geht man mit Sexualität um, zum Beispiel, geht. Ich glaube, gut wäre es, die Betroffenen zu ermutigen, Behandlung zu suchen, weil wir wirklich sehr effektive therapeutische Strategien haben, die das Leben nicht nur des Betroffenen, sondern dann eben auch der ganzen Familie oder des Paares verbessern
können. Es gibt heute nicht nur ein oder zwei oder drei Wege, sondern es gibt richtig so ein Baukastensystem, wo es also ganz verschiedene Techniken gibt, die dann auf den Einzelfall auch hin angewendet werden. Ist das so?
Genau. Und das, was ich besonders spannend finde in den letzten Jahren, ist, dass es auch Möglichkeiten gibt, wo man gar nicht so intensiv über die eigentlichen Ereignisse sprechen muss. Also die ohne die sogenannte Konfrontation auskommen.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Danke aber vor allem an unsere Studioexpertin, heute von der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dr. Regina Steil ist die wissenschaftliche Geschäftsführerin des Zentrums für Psychotherapie der dortigen Universität. Und soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow am Mikrofon.